Ja, guten Morgen. Ja, mit der Feierei. Dieses Jahr wird das Feiern mehr, habe ich eher so einen Eindruck. Man muss sich ja irgendwie immer aufteilen. Ja? Man darf ja nur noch begrenzte Anzahl an Leuten sehen und daher verlängert man das Feiern. Also so wie beim Geburtstag, das mussten wir jetzt in so ein paar Steps machen. Deswegen meinte der Arthur, aus dem Feiern rauskommen. Ja, das ist auch gar nicht so gut, so viel zu feiern. Man isst einfach immer auch zu viel. Das ist immer das, oder mein Problem, ja. Ja, aber ich freue mich heute Morgen bei euch zu sein und hier auch in der Adventszeit mit euch diese Zeit auch zu genießen. Man sieht so ganz viel Kerzen. Wir haben hier heute 4 Kerzen angezündet bekommen. Ja, das ist schon eine Zeit, in der man sich so auf Weihnachten eigentlich vorbereitet. Und ich bin so, bei was Weihnachten angeht, da bin ich mir immer noch nicht so im ganz Klaren, wie auch da das Feiern sein wird. Weil, ja, wir haben jetzt auch schon überlegt, wer besucht meine Eltern wann und ja, wie oft. Und naja, auf jeden Fall, das sind noch immer die Überlegungen, die man da noch immer noch so ein bisschen mit Sorgen, so noch mal ein bisschen so mit sich rumträgt. Aber trotzdem freut man sich darauf. Freut sich darauf, wirklich dieses Fest, das ist auch ein Familienfest, es zu begehen, wenn auch gleich in einem viel abgespeckteren Rahmen. Heute möchte ich über eine Person aus der Bibel reden oder über 2 ältere Leute. Und aus dem Lukas-Evangelium möchte ich uns einen längeren Text auch da mit hineinnehmen und auch schauen, was der Text so auch für mich oder auch für euch zu sagen hat. Und Lukas 2, 25, da lesen wir: Und siehe, ein Mann war in Jerusalem mit Namen Simeon. Da sieht man, hier sind Leute, oh, die kennen die Bibel auswendig. Und dieser Mann war fromm und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels. Und der Heilige Geist war mit ihm. Und ihm war ein Wort zuteil geworden von dem Heiligen Geist, er solle den Tod nicht sehen, er habe denn zuvor den Christus des Herrn gesehen. Und er kam auf Anregen des Geistes in den Tempel. Und als die Eltern das Kind Jesus in den Tempel brachten, um mit ihm zu tun, wie es Brauch ist nach dem Gesetz, da nahm er ihn auf seine Arme und lobte Gott und sprach: Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren, wie du gesagt hast. Denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen, den du bereitet hast vor allen Völkern, ein Licht zu erleuchten die Heiden und zum Preis deines Volkes Israel. Und sein Vater und seine Mutter wunderten sich über das, was von ihm gesagt wurde. Und Simeon segnete sie und sprach zu Maria, seiner Mutter: Siehe, dieser ist gesetzt zum Fall und zum Aufstehen für viele in Israel und zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. Und auch durch deine Seele wird ein Schwert dringen, damit vieler Herzen Gedanken offenbar werden. Und es war eine Prophetin, Hanna, eine Tochter Phanuels aus dem Stamm Asser, die war hochbetagt. Sie hatte 7 Jahre mit ihrem Mann gelebt, nachdem sie geheiratet hatte, und war nun eine Witwe an die 84 Jahre. Die wich nicht vom Tempel und diente Gott mit Fasten und Beten Tag und Nacht. Die trat auch hinzu zu derselben Stunde und pries Gott und redete von ihm zu allen, die auf die Erlösung Jerusalems warteten. Ich möchte doch zu Beginn mit uns beten. Herr Jesus, ich danke dir für dein wunderbares Wort. Dein Wort ist eine Quelle lebendigen Wassers, frisches Wasser, das du für uns bereithältst. Und wer davon trinkt, der wird nicht mehr dürsten, so sagst du es auch in deinem Wort. Und dafür danke ich dir, dass dieses Wort auch so ein Felsen ist, auf dem wir uns stellen dürfen, was das niemals wankt und dass es eintrifft, was du auch verheißen hast. Amen. Also hier in diesem Abschnitt, da lesen wir von 2 alten, hochbetagten Menschen. Und diese Menschen erwarteten die Ankunft des Herrn. Und genau das bedeutet eigentlich ja auch Advent. Man sagt ja, das kommt ja aus diesem Adventus Domini, da kommt unser Wort Advent her. Und Adventis Domini bedeutet die Wiederkunft, die Ankunft des Herrn. Und die beiden Leute, der alte Simeon, so nach der Überlieferung, wir wissen hier nicht, wie alt er war, obwohl wir hier schon einige Details von den beiden Leuten erfahren. Wir wissen nicht genau sein Alter, aber die Überlieferung sagt, der war 113 Jahre alt. Also schon ein bisschen älterer Mensch war das. Man sieht es ja auch, wie er hier auch Gott gegenüber spricht und sagt, Mensch, nun kann ich endlich in Frieden entlassen werden oder gehen, wie wir es hier gelesen haben. Und also man sieht, diese beiden Leute, das waren welche, die man so zu diesem Überrest Israel zählte, zu diesem Überrest, das waren so die Leute, die wirklich noch so ganz fest und dran geglaubt haben, dass Jesus bald kommt, dass der Verheißene, der Heiland, der Erlöser, dass er in die Welt tatsächlich eintritt, dass er kommt. Das, was die Propheten vor 400 Jahren und zuvor noch prophezeit haben. Dass sie gesagt haben, der Erlöser wird kommen. Und das ist, sind diese beiden Menschen, die das wirklich in dieser Erwartung da gelebt und geglaubt haben und demnach auch dort in dieser Haltung da verblieben. Und genau zu dem Zeitpunkt sind die in dem Tempel. Also es trieb Simeon, der wirklich viel Zeit mit dem Wort Gottes, mit dem Gebet verbrachte und der den Willen Gottes tun wollte, das trieb ihn dann in den Tempel. Genau in dem Moment, wo dieses Kind Jesus da von seinen beiden Eltern dort in den Tempel gebracht wurde, wie es der Brauch war, dort zu tun. Und die kommen dort in diesen Tempel und dann spricht er hier ein Gebet. Und dieses Gebet, das ist so aus so einer Tradition auch von jüdischen Gebeten, wo es dann heißt, dass ich den Trost Israel sehen möge. Das haben die dort damals immer gebetet, dass ich den Trost Israel sehen möge. Und dieses Gebet wurde für Simeon erhört. Er hat es gesehen. Und dann hat er dann auch das gebetet, dass er gesagt hat, und nun kann dein Knecht in Frieden gehen. Und hier dieses Wort, das hat, ich habe dann mal so ein bisschen nachgeschaut, das hat so ein paar, in der Elberfelder Übersetzung, da ist es dieses Wort für gehen oder entlässt, dein Frieden, dein Knecht in Frieden entlässt. Das hat hier mehrere Bedeutungen, die etwas über den Tod von einem Christen aussagen. Und ich habe hier gelesen, das bedeutet so viel wie auch, wenn man einen Gefangenen entlässt, also der wird freigelassen. Oder wenn ein Schiff, das im Hafen liegt, da den Anker einholt oder die Seile losmacht und die Segel hisst, damit das Schiff losfahren kann. Das ist auch dieses Wort entlassen. Oder auch, wenn man ein Tier von dem Joch befreit. Also gibt es auch diese Parallelen, diese Bibelstellen wie Matthäus-Evangelium. Also dieses Joch, was auf dem Tier gelegt wurde, damit es seine Arbeit verrichtet, das wurde runtergenommen, entlässt. Also er hat wirklich gesehen, er hat das erlebt, dass die Erlösung Israels, er hat sie gesehen. Er, der Erlöser, der Heiland, der Heilmachende, der Retter, ihn hat er mit seinen Augen gesehen. Ihm wurde das, was ihm verheißen wurde, das hat er gesehen und nun konnte er gehen. Und das war für ihn wirklich ein Loslassen. Ich hatte diese Woche, habe ich mit meiner Frau, wir haben da so ein bisschen gesessen und so YouTube-Videos uns angeschaut und wir kamen auf ein YouTube-Video, kam ich, und das war von Andreas Berglesow, weil ich hatte ihn noch so letztes Jahr noch mal so mit ihm noch mal gesprochen, ihn ein bisschen näher kennengelernt. Das ist eigentlich schon anderthalb Jahre her. Also es war noch auf jeden Fall vor unserer ganzen Maskentragerei. Und da habe ich noch mit ihm zusammen gegessen und so weiter. Und da bin ich so zufällig noch auf sein Video gekommen. Und da wurde er interviewt. Und das war auch gut, in guter Qualität aufgenommen. Das konnte man gerne auch anschauen. Und er erzählte etwas von dem, wie er in einen Autounfall verwickelt wurde in Russland, in der sibirischen Taiga. Und das war vor 40 Jahren. Ich meine, heute ist das da noch ziemlich ähnlich, bloß die Fahrzeuge heute sind besser. Aber damals, das waren so normale Autos und er war als Missionar unterwegs und er fuhr wirklich auf einer Spur, auf einer Schneespur im Winter, weil er wollte am nächsten Tag eine Gemeinde besuchen, um zu predigen. Und die Leute haben gesagt, bist du verrückt, das kannst du nicht machen. Hier nachts zu fahren, es gibt da wirklich nur eine Straße, es gibt nur eine Spur. Wenn dir da jemand entgegenkommt, da willst du gar nicht zur Seite, weil manchmal ist da 5 Meter lockerer Schnee von der Seite. Nur die Fahrbahn, die ist ja, hat ein bisschen festeren Untergrund, die ist festgefahren. Also man will auch nicht von der Spur runter. Und dann sagte er, und dann kamen wirklich 2 Autos, kurz nachdem er dieses Dorf da verlassen hat, 2 Autos, die ihm da entgegenkamen. Er sah noch die Lichter. Und dann ist er so rechts, dass er noch mit einer Seite so mit den Reifen auf der einen Spur blieb und der andere ist dann auch ein bisschen rüber und so sind sie aneinander vorbeigefahren. Aber das andere Auto, das war ein LKW und der LKW-Fahrer war total betrunken und er hat die Fahrbahn nicht verlassen und hat ihn voll erwischt. Und seine beiden Kollegen, die mit ihm da unterwegs waren, die haben überlebt, denen ist nichts passiert, aber ihn hat's komplett erwischt. Also er wurde total eingedrückt, total zerquetscht und hat ihn dann noch ins Krankenhaus gebracht. Ein anderer LKW kam, obwohl manchmal kommen da manchmal 2-3 Tage überhaupt kein LKW vorbei, aber das waren wirklich so hintereinander kam der nächste LKW, brachte ihn ins Krankenhaus und er starb im Krankenhaus. Und weil er das Zeugnis natürlich erzählt hat, wissen wir, dass er lebt. Es ist wirklich ein Wunder, was da alles passiert ist. Aber er erzählte dann, wie er wirklich, wie die Ärzte ihn aufgegeben haben, wie er gesagt hat, für ihn war das so natürlich. Er ging so aus seinem Körper raus und er dachte noch, warum liegt da mein Körper? Man hat den Körper nur noch zugeklammert, ihn in die Leichenhalle gefahren, weil man gesehen hat, man kann gar nichts machen. Und in der Leichenhalle, wo er dann lag, er sah nur einfach, wie er so rausging, aus so das Zimmer verließ, über dem Krankenhaus war und dann erzählte er, wie er in den Himmel gekommen ist. Und dann sagte er, er hörte einen riesigen Chor von Menschen singen und wie er das beschreibt, sagte er, ich habe noch nie einen Staatsempfang von einem Präsidenten gesehen, der so einen Empfang bekommt. Wisst ihr, es lohnt sich sowas von dermaßen an Jesus zu glauben. Alleine ich, als ich das Zeugnis gesehen habe, ich habe gedacht, wir werden wie ein Präsident empfangen. Na, viel besser noch sogar. Aber wie die den dort empfangen haben. Und dann sah er dort aus dieser ganzen Gruppe, die ihn gesungen hat, ein Mädchen kommen, das er gerade vor 2,5 Monaten beerdigt hatte, aus seiner Gemeinde. Und dieses Mädchen kam und nahm ihn an der Hand und fragte ihn, bist du echt hier? Und er sagte, ja, ich bin jetzt hier. Und dann hat er dieses Mädchen dann erkannt. Und dann hat er eine Begegnung mit Jesus gehabt und Jesus hat ihm gesagt, hey, es gibt so viel zu tun. Er hat wirklich einen Weg gesehen, der vollgestopft war mit Leuten, der sagte, man konnte kaum auf diesen Weg kommen, irgendwie musste man sich Platz machen. Und er hat verstanden, das ist der breite Weg, der wirklich nach unten geht, der in die Verdammnis geht. Und dann erzählte er, wie er einen anderen Weg sah, da waren weniger Leute drauf. Und Jesus hat ihm gesagt, weißt du, von diesem Weg müssen noch ganz viele auf diesen schmalen Weg und deswegen musst du wieder zurück. Und er wollte nicht zurück. Der sagte, das war das Schönste, was er in seinem Leben erlebt hat. Und doch musste er dann wieder zurück. Er war dann wieder da. Und was er dort auch gesehen hat, war, wie er das nachher beschreibt, er wollte das auch prüfen, dass das nicht irgendwelche psychischen Dinge waren, die er gerade hier erfahren, erlebt hat, weil er sah, bevor er zurückkam, hat er ein Wohnzimmer gesehen mit einer Frau, die auf dem Sofa saß und es war die Mutter von dieser Tochter, die er beerdigt hatte. Und sie hatte ihre Ellenbogen auf ihre Knie gestützt, ihren Kopf festgehalten und dann hat er gesehen, wie Tränen runtergetropft sind auf den Boden, auf den Teppich. Und das Bild hat er gesehen und auch wie dann noch jemand anders im Zimmer war, irgendwas im Fernsehen geschaut hat und er sah diese Frau. Und als er danach zurückkam, nach ungefähr 1,5 Monaten war er dort im Krankenhaus, dann hat er die Frau besucht und dann wollte er das wissen, was er dort gesehen hat. Und er beschreibt ihre Situation. Er beschreibt, kannst du dich an diese Situation erinnern? Und du hast da auf einem Sessel gesessen und ich habe gesehen, wie du geweint hast, dass deine Tränen auf dem Boden getropft sind. Und sie sagte, ja. Sie war so überrascht, dass er die Situation so detailliert dargestellt hat. Und dann hat er gesagt, und Jesus hat zu mir gesagt, wo ich dich gesehen habe, warum weinst du? Und du hast ihre Tochter gesehen, wie gut es ihr geht, und warum hast du geweint? Und die Frau, die hat gesagt, ja, ich wusste nicht, was mit ihr ist und wie es ihr geht. Und das hat ihr so eine Erleichterung gebracht. Und für ihn war das eine Bestätigung, dass das, was er gesehen hat, dass es wirklich real war. Dass das nicht irgendein Hirngespinst war, was er da gerade erlebt hat. Also, das ist das, was Simeon gebetet hat, dass sein Knecht gehen kann. Wie ein Christ, der ist niemals tot. Der stirbt zwar, aber sein Zustand, er geht einfach weiter. Und da sind so unglaubliche Segnungen, die Gott für uns bereithält. Deswegen ist das wirklich nur ein Übergang. Und man sollte als Christ überhaupt keine Furcht vom Tod haben. Simeons Lied hier ist noch total missionarisch. Wenn man hier das so durchliest, wie er das dann beschreibt. Denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen, den du bereitet hast vor allen Völkern, ein Licht zu erleuchten, die Heiden, und zum Preis deines Volkes Israel. Ein Licht zu erleuchten, die Heiden. Von einem Menschen, von einem dieser Überrest von Israel, der wirklich daran geglaubt hat, Gott kommt, um sein Volk zu befreien. Er spricht hier missionarisch. Total ungewöhnlich für diesen Mann im Tempel in Israel, dieses Gebet hier zu sprechen. Oder diesen Hymnus zu singen. Wahrscheinlich hat er ihn sogar gesungen. Das vermuten auch einige, dass er diesen Text hier gesungen hat. Und er spricht davon erstmal, dass seine Augen den Erlöser gesehen haben. Während seiner Lebenszeit, wie wichtig ist es doch auch für jeden Menschen auf dieser Welt, in seiner Lebenszeit, bevor er stirbt, einen Erlöser oder den Erlöser erlebt zu haben, ihm begegnet zu sein, Erlösung zu erlebt zu haben von seiner Schuld, von all dem, wo ein Mensch ja gar nicht weiß, wohin mit der ganzen Schuld. Das finde ich immer so interessant, wenn man so auf diesen, wie ich es öfter mal mit meiner Frau gemacht habe, so diese evangelistischen Einsätze, sind wir damals von dem Zentrum Lebendiges Wort von der Gemeinde in Bonn, sind wir mitgefahren nach Ostdeutschland, und dann fängt man an, mit Menschen zu reden, und sie sagen, ja, wir glauben nicht an Gott, also so auf der Straße, man spricht Menschen an, wildfremde Menschen, man hat dann so ein paar Stücke, die man vorträgt, mit den Jugendlichen ist man da unterwegs, und danach kommt man halt ins Gespräch, weil da Leute einfach auf den Bänken sitzen und gerne mit einem auch sprechen wollen. Manchen Städten sind die Leute da freundlicher, manche sind da ein bisschen mehr zu, und dann spricht man mit ihnen, und dann finde ich das manchmal echt interessant. Und wenn man dann so fragt, ja, wohin? Wohin mit der Schuld? Und das ist immer so eine Frage, die kann dir kein Psychiater, glaube ich, so wirklich lösen. Man kann mit dieser Schuld versuchen, irgendwie umzugehen. Aber wer nimmt einem die Schuld denn weg? Wer schenkt denn einen was diese vier Kerzen heute da uns gesagt haben, diesen Frieden, was schenkt einem Zuversicht, was schenkt einem Vertrauen, was war das? Liebe, Mensch, wichtigste, fast vergessen, ja. Und wer schenkt das denn einem? Das kann nur Gott schenken, das kann nur der Erlöser schenken. Und nur durch ihn begegnen wir dem, der uns diese Schuld weggenommen hat. Und wo ich das in meinem Leben erlebt habe, ich sag euch, das war für mich ein Freudentag. Ich bin nur gesprungen, ich konnte nachts nicht mehr einschlafen, wo ich gewusst habe, er hat mir meine Schuld vergeben. Sie ist ausgelöscht, sie ist getilgt, die gibt es nicht mehr. Wie es so schön heißt in einem Wort in der Bibel, ins tiefste Meer der Vergessenheit versenkt worden. Und das ist doch etwas, das uns zu einem Leben, erstmal zu einem wirklich befreiten Leben führt. Ja, wir lesen, er beschreibt hier noch so andere Dinge hier, der Simeon, erstmal diesen missionarischen Aspekt, und er sieht, wie wirklich dieses Heil zu den Heiden kommt. Und Jesus, er ist dieses Licht der Welt. Und er ist zu den Menschen gekommen, um sie zu retten. Und er ist auch das Zeichen, wie er das hier beschrieben hat. Ein Zeichen, wie es so oft im Johannesevangelium erwähnt wird. Jesus, der mit großen Wundern und Zeichen alles bestätigt hat. Und es ist mehr, dieses Zeichen ist nicht so viel, nicht so gemeint wie so eine Machtdemonstration seiner Göttlichkeit, sondern mehr die Offenbarung seiner Göttlichkeit. Der Beweis seiner Göttlichkeit. Das war das, was er hier war, was Jesus uns durch das Wort auch immer wieder offenbart wurde, wie seine Geburt alleine ein Wunder war. Ja, dass es viele Menschen gibt, das hat Simeon auch schon gesagt, die daran straucheln, die daran fallen, dass er auf diese Welt gekommen ist, die es nicht wahrhaben wollten. Und das ist wirklich ein Wunder, was dort geschehen ist. Und ich hatte erst neulich, hatte ich da so in einer Zeitschrift, in einer christlichen Zeitschrift, hatte ich mal mehrere Interviews gelesen von Menschen, von Christen, sogar von Freikirchen, die nicht mehr an die Jungfrauengeburt glauben. Sie glauben nicht daran, dass wirklich Jesus als Jungfrau geboren wurde. Und da ging in dieser Diskussion ging es darum, ja, sind diese Menschen denn unsere Brüder und Schwestern, wenn sie nicht daran glauben, kann man mit ihnen zusammengehen? Und es gibt wirklich viele, die das heute verleugnen, die sagen, nein, er wurde nicht von einer Jungfrau geboren. Also das war schon zu Jesu Zeit etwas, wo Menschen ihn da nicht anerkannt haben, dass er nun dieses Fleisch gewordene Wort war, der er war. Also das Wort Gottes Fleisch geworden. Die Theologen, die haben bis heute noch Schwierigkeiten, das zu verstehen. Und so genau, wie das alles so passiert und wie es ist. Ich kann es aber glauben. Und wenn wir das glauben können, dann ist das etwas, was uns auch vom Heiligen Geist geschenkt wird. Das ist wirklich eine Gnade, das auch zu glauben und das auch anzuerkennen. Die Menschen damals, die haben das nicht anerkannt. Und ich denke noch an die Pharisäer, wie oft sie Jesus das auch gesagt haben, nein, das hast du nicht getan, weil Gott mit dir war, sondern sie haben wirklich gedacht, du hast es getan aus der Vollmacht Satans. Sie verleugneten das, was Jesus war. Und das kann man wirklich sagen. Oder auch die Wiederkunft Jesu. Auch das, wie das immer wieder in Frage gestellt wird, dass er ein zweites Mal wiederkommen wird. Ja, und das ist ja die Zeit des Advents, wo wir darauf warten, wo uns das nochmal ganz bewusst wird. Er wird wiederkommen, so wie er damals in der Apostelgeschichte 1, wie er in den Himmel gefahren ist und diese beiden Zeugen, die Engel dort gestanden haben und gesagt haben, der in den Himmel aufgefahren ist, genau so wird er wiederkommen. Und die beiden Männer, die das bezeugt haben, diese beiden Engel, die das bezeugt haben, das ist doch gewaltig, dass wir das wissen dürfen, was für ein Thron. Wir leben hier auf dieser Erde, aber wir dürfen eine Sache wissen, er wird wiederkommen. Er wird wiederkommen. Und wisst ihr, ich bin in so einer russlanddeutschen Gemeinde aufgewachsen, die ziemlich vielen Sachen sehr streng war. Da haben meine Eltern natürlich mir das auch von klein auf erzählt und mir gesagt, Jesus kommt bald wieder. Und ich hatte wirklich, ich habe geglaubt, der kommt wirklich bald wieder. Und ich weiß, mein Vater, der hat mal von der Arbeit so ein Kalendergeschenk bekommen, so zu Weihnachten. Und da habe ich in den Kalender geschaut und der ging 5 Jahre ins Voraus. Ja, da war so eine grobe Übersicht. Das war, weiß was ich, 1982 und dann ging das bis 1987. Und ich habe gedacht, boah, Jesus kommt doch, warum geht der Kalender denn so lange? Ich kann mich noch genau daran erinnern, weil ich wirklich geglaubt habe, der kommt bald wieder. Und natürlich hatten wir dann auch so ein paar Prediger bei uns gehabt und dann gab es 1988 den Irakkrieg, Kuwait, ja, da ist die USA einmarschiert und er hat dann uns erzählt, so, und das sind so die letzten Zeichen, so. Jetzt ist alles finito, ne? Und natürlich ist Israel ist ganz wichtig, was das angeht, wenn Jesus wiederkommt. Ich meine, so von 1948 gab es Israel noch nicht als Nation. Und wir lesen in der Offenbarung, da wo Israel wieder als Nation ausgerufen wird, das ist das Ende der Zeit. Und da macht euch bereit, da wird er wiederkommen. Und das ist wirklich diese Ankunftserwartung. Natürlich, die war da in diesen 80er Jahren, ich weiß, die war ganz stark bei uns, in unserer Gemeinde da. Aber wenn man so über die Jahre geht und man merkt dann so, okay, 40 Jahre später ist er immer noch nicht gekommen, das haben uns die Alten damals immer schon erzählt und jetzt ist es nicht mehr so und wer weiß, wann er kommt und viele glauben ja gar nicht mehr, die sagen, ach, der ist schon gekommen, der, was weiß ich, 1900. Was auch immer, was sie da erzählen. Nein, so ist er noch nicht gekommen, weil wenn er wiederkommen wird in den Wolken, dann werden wir entrückt mit ihm. Das glaube ich. Lest mal die Thessalonicher Briefe durch. Da steht das genau drin. Das ist ein Geheimnis, was Paulus uns offenbart. Das ist ein Familiengeheimnis. Wir werden entrückt in einem Moment. Wir werden ihm entgegenkommen. Er wird kommen und wir werden ihm entgegenkommen. Wir werden entrückt, wenn wir leben. Wenn wir schon gestorben sind in Christus, werden sogar die Toten auferweckt. Von ihren und werden auferstehen. Das ist die erste Auferstehung. Das ist das, woran wir glauben dürfen, worauf wir hoffen dürfen. Das ist unsere Zuversicht. Er wird kommen. Und all das, ja, das auch wird immer wieder angezweifelt. Schon damals hat man seine Auferstehung geleugnet, hat Lügen darüber verbreitet, über seine Auferstehung. Wie gut, dass Paulus uns da auch mit hineinnimmt und gesagt hat, hey, es gibt über 500 Menschen, die ihn gesehen haben, die ihn bezeugen, dass er auferstanden ist. Er ist nicht im Grab geblieben, das Grab ist leer. Da gibt es so viele Zeichen, so viel, was alles Simeon und die alte Hanna noch nicht gesehen haben, aber was sie schon prophetisch über Jesus gesprochen haben. Und uns immer wieder darüber auch da bewusst zu werden, wir leben in einer Zeit, wo er wiederkommen wird, wiederkommen kann. Wann es ist, das kann keiner genau sagen. Also den Tag und die Stunde, schwierig, ne? Da gibt es zu viele, die da schon irgendwas da immer erzählt haben. Wann es ist, wissen wir nicht genau, aber das ist wirklich so am Ende der Zeit, dass wir da leben. Wie gesagt, an Israel dürfen wir es sehen und dürfen das erkennen. Ja, der Glaube, den die beiden hier gelebt haben, das ist für mich so eine richtige Kunst, den die gelebt haben. Also nicht einfach nur zu glauben, dass das geschehen wird, sondern auch zu handeln, also aktiv zu sein. Die Hanna, ich meine, die hat ihr ganzes Leben, die wird ja als Prophetin erwähnt, 84 Jahre alt, wir lesen 7 Jahre verheiratet, den Rest ihres Lebens als Witwe gelebt und man weiß, wie schwer auch das Leben damals einer Witwe sein konnte. Zur Zeit Israels, sie wurden oft vernachlässigt, die wurden oft ausgebeutet und sie hat sich wirklich verschrieben, wirklich dem Gebet und dem Fasten und war im Tempel jeden Tag. Und auch sie war genau pünktlich, auch zu dem Moment, wo Jesus da war, dass sie da auch in den Tempel kam. Und die beiden, die haben wirklich das gelebt, die haben einen aktiven Glauben, haben die gelebt. Das war ein Glaube, der wirklich gehandelt hat. Das war nicht nur, ja, ich glaube, dass es Gott gibt, wie Jakobus das mal beschrieben hat, ja, daran tust du gut, dass du glaubst, dass es Gott gibt. Selbst der Teufel glaubt daran und die Dämonen, die zittern alle vor ihm, ja. Das hat er auch mal gesagt. Und der Jakobus, der war sowieso einer, der dann nochmal gesagt hat, hier, wenn ihr glaubt, dann sieht man das auch, indem ihr diesen Glauben entsprechend auch handelt. Also das sind dann auch Werke, die man daran sieht, an dem Glauben. Natürlich wissen wir, dass der Glaube nicht rettet, dass die Werke nicht retten, sondern der Glaube rettet. Der Glaube ist es, der uns rettet. Aber doch kann man aus den Werken unseren Glauben sehen, wie wir handeln. Und das können wir hier wirklich an diesen beiden sehen. Und die Bibel, die ist voll mit Menschen, besonders so im Hebräerbrief Kapitel 11, wo da die ganzen Glaubenshelden aufgezählt werden. Wenn man da durch die Geschichte des Alten Testaments mit dem Hebräerbriefschreiber geht, da sieht man, da gibt es so viele Menschen, die wirklich den Glauben gelebt haben und im Glauben gestanden sind. Und das ganz aktiv. Also das ist wirklich so eine ganz hohe Kunst des Glaubens, da drinnen aktiv zu bleiben. Ich gebe euch ein Beispiel hier von 3 Freunden, die hießen Schadrach, Meschach, Abednego. Habt ihr von denen schon mal gehört? Bestimmt. Zumindest in der Kinderstunde, da habe ich oft davon gehört, wenn ich mich so daran zurückerinnere. Und das waren so 3, die haben wirklich heftige Dinge erlebt. Die sind durch Zeiten gegangen, die wurden geraubt, von ihrem Volk verschleppt. Dann wurden sie irgendwo nach Babylon gebracht, mussten dort einen König dienen. Ihm wurden neue Namen gegeben, Namen, die die Gottheiten Babylons verehren, nicht die Namen, die ihnen ihre Eltern gegeben haben, die den Gott Israels groß machen, sondern es waren wirklich andere Namen. Und die haben sich nicht identifiziert, trotzdem sie auch diesen neuen Namen hatten, mit dem, was sie dort in Babylon alles gelernt haben, sondern die blieben treu. Die blieben treu dem Gesetz, was Mose ihnen gegeben hat, was sie wussten. Und dann lesen wir, dass es wirklich da zu einem, wie nennt man das, Showdown kam, wo der König Nebukadnezar eine Riesenstatue da gebaut hat, 30 Meter hoch, komplett mit Gold verkleidet oder wie heißt das so, Blattgold dran geklatscht wahrscheinlich, also ich denke nicht, dass es komplett aus Gold war. Und dann mussten alle Menschen, die ganzen Regierungen, die er dort unterworfen hat, von überall, die Regierungsbeamten, die hat er dort hingeholt, und die mussten dann alle beim Schall der Posaune vor dieser Statue niederfallen und diese Statue anbeten. Und wir lesen, die drei, die haben es nicht gemacht. Die sind nicht niedergefallen. War schon interessant. Dann kamen irgendwelche, die das gesehen haben. Hey, die drei, die fallen nicht nieder. König, du hast gesagt, wenn die nicht niederfallen, da in der Ebene, da gab es diese Erzöfen, die müssen da reingeworfen werden. Also, und dann holt der König die vor sich und dann sagt der König denen, habe ich euch das nicht gesagt? Und die hätten dem ja auch dankbar sein können, dem König, wenn man so überlegt. Der hat die ja überhaupt in so eine hohe Stellung gebracht, von einem Sklaven zu so einer hohen Stellung, in die sie dort inne hatten. Und die sagten dem ganz deutlich, wir haben nicht die Absicht, uns vor dir zu verteidigen. Wenn unser Gott, dem wir dienen, uns retten will, dann wird er uns aus dem glühenden Ofen und aus seiner Gewalt retten. Und wenn nicht, so sollst du, König, dennoch wissen, dass wir deinen Göttern nicht dienen und dein goldenes Bild nicht anbeten werden. Also das war ein Glaube, den die auch praktiziert haben. Da war jetzt der Glaube da. Und dann gibt es immer beim Glauben noch eine ganz interessante Sache. Und das ist der Faktor Zeit. Ja, der ist einmal der Glaube und dann, was passiert dann? Und die haben sich gesagt, egal wie die Zeit jetzt hier verstreicht vor dir, König, wir werden trotzdem Gott treu bleiben. Und ich meine, das wäre doch jetzt die perfekte Gelegenheit für Gott einzugreifen. Der hätte denen ja irgendwie so einen Sprachfehler geben können, dem Nebukadnezar, dass er irgendwie nicht mehr richtig reden kann. Ja? Oder dass er vielleicht gerade einen Schlaganfall kriegt und zack, fällt er tot vom Thron runter. Oder kippt wenigstens runter und kann nichts machen. Aber nichts geschieht. Was geschieht? Der gibt den Befehl, macht den Ofen noch 7-mal heißer. Und dann schickt er die mit den Soldaten hin. Die Soldaten sind von der Hitze dieses Ofens, die sind gestorben. Die drei werden dort reingeworfen. Und wir wissen, dass sie das überlebt haben. Genau. Und denen ist noch nicht mal, man konnte noch nicht mal Rauch, noch nicht mal den Rauch an ihren Klamotten riechen. Also das ist ja unglaublich, wie die hier wirklich für ihren Glauben belohnt wurden. Also dieser Glaube und der Faktor Zeit, das ist wirklich eine Prüfung, durch die diese Gläubigen, der Schadrach, Meschach und Abednego gegangen sind. Oder auch der Josua mit seinem Volk, 40 Jahre durch die Wüste gelaufen. Mann, was für eine lange Zeit. Und dann kommen die dann und Gott sagt ihnen, nehmt die Stadt Jericho ein. Die ziehen vor die Stadt und dann gibt es nochmal 7 Tage um die Stadt laufen. Dann laufen die 1 Tag, 2, 3 Tage. Ich meine, das ganze Volk, das da mitgegangen ist, ich kann mir schon vorstellen, dass der ein oder andere mal vielleicht so ein Lehmann-Vorschlaghammer genommen hat, um mal zu testen, wie stabil die Mauern sind. Also so, fallen die jetzt ein oder wie soll man da überhaupt reinsteigen? Ich meine, da oben auf den Mauern, da haben irgendwie Häuser gestanden und da sind Leute langgelaufen, ja. Das waren schon stabile Mauern, ja. Und dann 4. Tag, 5. Tag, 6. Tag, 7. Tag, dann 7-mal drumherum anfangen zu rufen. Also das sind immer wieder auch hier wieder dieser Faktor Zeit, der da wirklich eine Rolle spielt. Und die mussten wirklich das durchziehen. Die mussten 7 Tage um diese Mauern gehen. Und noch nicht mal am 6. ist was passiert, sondern erst wirklich da am 7. Tag. Und da könnte man so durch das ganze Alte Testament gehen. Ein Hiob, der wirklich dort auch leiden musste. Mensch, was der Mann nicht alles durchgemacht hat. Der musste wirklich das erleben, wie sein gesamter Besitz ihm geraubt wurde, als einer der reichsten Menschen der damaligen Zeit. Er erlebte, wie seine Kinder gestorben sind. Er erlebte, ja, wie seine Gesundheit ihm geraubt wurde. Man muss sich das manchmal so vorstellen, wie er dort in einem Aschehaufen nachher sitzt. Und dann kommen noch die Freunde zu Besuch, wo sie nicht geredet haben. Da waren sie noch richtig gute Freunde. Dann fingen sie an, Gott zu verteidigen. Und dann wurde es immer schlimmer. Ja, dann weiß man gar nicht mehr, ob das wirklich noch Freunde waren, wenn man so liest, was sie dem alles vorgeworfen haben. Meine Güte, also, ja, geht so über 20 Kapitel, fast 30 Kapitel, die ganzen Reden da von denen. Und dann sieht man, dieser Mann, der hat wirklich ein Riesenleid zu tragen. Und der, der macht etwas, der redet mit Gott. Der hält die ganze Zeit an Gott fest. Manchmal hat der Gott Sachen gesagt, also wer das mal durchgelesen hat, ich habe manchmal gedacht, boah, was der sich wagt, Gott gegenüber zu sagen. Ist doch unglaublich. Wie kann der mit Gott so reden? Was kann der, wie klagt der Gott an? Und man liest so am Ende so davon, also Gott hält das locker aus. Und nicht nur, dass der das locker aushält, im Jakobusbrief, der wird der als ein Riesenvorbild im Glauben erwähnt. Als einem, wo steht, wo Jakobus sagt, hey, schaut euch sein Vorbild an und eifert diesem Glauben nach, wie er Geduld und Ausharren bewahrt und standhaft geblieben ist, bis er da durchgegangen ist. Und genau das hat Hiob gemacht. Der hat zwar geklagt und der war nicht einverstanden mit seiner Situation, aber der hat diesen Glauben an diesen Gott, den hat er behalten. Der hat mit Gott gekämpft, aber der hat Gott nicht losgelassen. Der hielt an ihm fest bis zum Ende. Und das ist etwas, da könnte man durch die ganze Kirchengeschichte gehen. Und da, ich habe so viele Beispiele hier, die noch mir da im Kopf sind. Aber es ist wirklich etwas, was, wo es sich lohnt, im Glauben festzubleiben. Ich nehme nur mal ein Beispiel von einem, der mir neulich noch eingefallen ist, Georg Müller. Ich weiß nicht, bestimmt habt ihr von ihm gehört, dieser Vater von vielen Waisenkindern. Und als ich seine Biografie mal gelesen habe, mir ist eine Sache wirklich aufgefallen. Dieser Mann, der hat wirklich unglaubliche Wunder erlebt, er hat unglaubliche Segnungen erlebt. Wenn man sich das vorstellt, er hat so ganz aktiv Hudson Taylor, das war ein großer China-Missionar, der hat ihn unterstützt. Wenn man das Geld, was er ihm gespendet hatte, heute umrechnen würde, dann sind die Schätzungen, die fangen an bei 300 Millionen Euro. So viel Geld hat dieser Mann, der erstmal nichts hatte, hat er gespendet. Am Ende seines Lebens, da hatte der, glaube ich, 300 Euro umgerechnet auf seinem Konto überhaupt, nur drauf gehabt, auf seinem privaten Konto, wenn man das so umrechnet. Ja. Aber wie viel der weggegeben hat und wie Gott ihn wirklich zu so einem Segensfluss gebraucht hat. Und der hat so viele Wunder, so viel Geld, was ihm bekommen hat, weitergegeben hat. Das alles hat er erlebt. Und der hatte für zwei Leute, hat der gebetet. Und da war das Wunder nicht sofort, was passiert ist. Der hat wirklich jeden Tag mit seiner Frau für zwei Personen gebetet. Das waren, ich glaube, eine war verwandt, einer war ein Bekannter von ihm. Und das über 30 Jahre. Über 30 Jahre. Und er hat es noch nicht mal erlebt, dass die sich bekehrt haben. Dass die sich für Jesus entschieden haben. Er ist gestorben, sie haben sich danach bekehrt. Ja? Also der Glaube, der wurde schon belohnt, auch wenn er das hier auf der Erde nicht mehr erlebt hat. Aber wo ich dachte, Mensch, dieser Mann, der war gewohnt, da nur zu beten, am Tisch zu sitzen mit seinen Waisenkindern, kein Essen war da und dann klingelt es an der Tür, weil der Milchwagen davor, dein Reifen gebrochen ist beim Kutscher und er sagte, könnt ihr das, die Milch gebrauchen? Und dann kam kurz danach ein Bäcker. Mensch, solche Wunder zu erleben nach einem Gebet und dann über 30 Jahre festzuhalten an zwei Menschen, um dafür zu beten, dass sie den Durchbruch haben und diesen Erlöser, von dem Simeon uns hier zuspricht, dieses Licht der Welt zu erleben. Den zu erleben, der Frieden in unseren Herzen machen kann. Ja, das ist das, was passiert auch mit dem aktiven Glauben. Der aktive Glaube wird immer belohnt werden. Und das sagt uns auch der Hebräerbrief, Kapitel 11, Vers 6. Er beschreibt etwas, ich glaube, ich habe es nicht aufgeschrieben, aber da ist das, dass wenn wir an ihn glauben, dass wir an ihn und ihn suchen, ach, da steht schon, ohne Glauben ist es unmöglich, ihm wohlzugefallen. Denn wer zu Gott kommt, muss glauben, dass er ist und dass er die belohnen wird, welche ihn suchen. Wenn wir Gott suchen, dann werden wir belohnt werden. Er wird uns belohnen. Oder wie Jesus auch das in dem Sendschreiben zu der Gemeinde in Thyatira sagte, halte nur fest, was ihr habt, bis ich komme. Also im Glauben auch manchmal einfach nur festzustehen. Das ist schon aktiv. Auch manchmal durchzuhalten. Wer den Kampf besteht, bis zuletzt das tut, was ich will, dem werde ich Macht über die Völker geben, sagt er hier. Also das ist der Lohn, der Jesus uns verspricht. Der wird gewaltig groß sein. Simeon und die alte Hanna, die haben schon etwas davon gesehen. Und schon dieses Kind, was dort in den Arm von Maria und Josef lag. Sie hat ihn diese, die haben diese Worte gehört. Und wir lesen, dass besonders Maria, die natürlich, wie er das hier beschreibt. Er schreibt ja auch etwas von einem Schwert, das durch ihr Herz dringen wird. Natürlich, Maria hatte viel Leid natürlich auch erlebt durch die ganzen Peinigungen, durch die ganzen Leiden, die ihr Sohn Jesus durchgehen musste. Das hat sie erlebt. Aber sie hat hier etwas auch getan, was wir auch in den Versen vorher lesen, wo sie diese Worte gehört hat. Sie hat sie in ihren Herzen bewahrt. Und sie hat sie in ihren Herzen so bewahrt, wie manche sagen, so behutsam, wie wenn man ein Kind so in die Krippe legt. Sie hat so ganz behutsam diese Worte immer wieder bewegt, auch in ihren Herzen. Das war etwas, was sie nie losgelassen hat. Diese Worte, die ihr Trost gegeben haben über alle Zeiten hindurch. Und dieses Wort soll uns immer wieder auch den Trost geben und uns auch wie ein Simon und eine Hanna auch total missionarisch werden lassen. Die Hanna, wir haben das hier gelesen in den Vers, Vers 38. Da lesen wir, die trat auch hinzu zu derselben Stunde und pries Gott und redete von ihm zu allen, die auf die Erlösung Jerusalems warteten. Also die hat erstmal Gott darüber gepriesen, wahrscheinlich hat sie mit dem Simeon vielleicht mitgesungen. Und was hat sie getan? Und redete von ihm zu allen. Sie hat sofort von dieser guten Botschaft hat sie sofort geteilt. Sie hat sie weitererzählt. Sie konnte das nicht für sich behalten. Manchmal, meine Frau hat mir das mal gesagt, wenn du einen Arzt kennen würdest, der genau dein Leiden, der genau das Medikament hat oder genau dein Leiden weiß, wie es dir besser gehen kann. Und du kennst Menschen, die genau das gleiche Problem haben. Du würdest doch von dem weitererzählen. Du würdest doch sagen, hey, der kann dir helfen. Und genau, denke ich manchmal so, genau so ist es doch mit dem, was wir als gute Botschaft zu Weihnachten gehört haben. Jesus ist Mensch geworden. Der Erlöser ist gekommen, der uns erlöst von unserer Schuld. Jeder Mensch auf dieser Welt sollte von dieser guten Botschaft hören. Amen. Amen. Ja, ich habe schon gemerkt, ich habe die Zeit ein bisschen so beobachtet, wie oft die Fenster auf und zu gingen. Deswegen, ich habe die Uhr nicht ganz im Blick gehabt, aber ich weiß, irgendwann muss man Schluss machen, ja. Und ich glaube, das war genau so um die Zeit. Ja, ich wünsche euch noch wirklich eine gesegnete Weihnachtszeit und wirklich auch, man sieht sich ja erst im nächsten Jahr, dass ihr gut durchs nächste Jahr kommt, dass ihr trotzdem noch Möglichkeiten habt, diese frohe Botschaft zu feiern, nicht nur in euren Herzen, sondern auch mit ganz Lieben. Zu Weihnachten darf man ja, ne? Wisst ihr.